Tech und Trara. Ein Podcast der Netzpiloten.
Und das ist ja der Punkt, wo die Leute sonst immer sagen, mir fehlt die Zeit zum Arbeiten, weil ich bin nur in Meetings. Nur wenn Arbeit jetzt nur mehr bedeutet, ich muss Ziele definieren und ich muss Endergebnisse kontrollieren, ja, wenn ich mich dann anders organisiere, dann kann ich auch in Meetings sein und mit meinen Kollegen mich gemeinsam austauschen, weil die Execution machen dann eh die Agents. Und wenn ich dann noch besser drauf bin und mir überlege, irgendwie kurz vor 17 Uhr, was soll denn der Agent jetzt noch die nächsten 12 Stunden machen, dann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, Wahnsinn, wir werden nie wieder so unproduktiv arbeiten wie heute. Wo können wir das Ganze einkaufen? Kann der Agent die Bestellung auslösen? Das war auch klar. Können wir eine Website dafür bauen, einen E-Commerce-Store, Community-Management, eine Newsletter? Da waren wir sicher, dass das Ganze funktioniert, nur bei der Hardware eben nicht. Ja? Und das haben die zwei dann geknackt.
Sind die zwei? Ich muss mal kurz fragen.
Also mein Vater und OpenClaw. Der beste Start ist wahrscheinlich einfach eine Website für sich selbst. Ja? Also das empfehle ich den meisten Leuten. Und dass du dir einfach am Wochenende selber noch ein Zeitbudget setzt. Ich glaube, auch das ist super spannend, dass du sagst, ich will jetzt 4 Stunden investieren oder 6 Stunden investieren.
Hallo Wolfgang.
Hallo Tina, grüß dich.
Es ist wieder soweit. Tada!
Ja, das ist sehr, sehr schön. Wo bist du?
Ich bin in Hamburg, aber ich zähle die Tage, wann der Sommerurlaub für mich losgeht, aber schauen wir mal.
Ja, das glaube ich gerne, ja, genau. Ich bin in Berlin und genau, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen ziemlich viel gemacht, auch bei Netzpiloten. Wir haben viel Aufzeichnung gemacht, es ist ja auch überall so Pride Week und solche Geschichten, da haben wir uns auch mit eingebracht.
Ach super.
Haben Panel.
Habt ihr auch den Artikel gesehen über dich?
Genau, es gab einen Artikel, ja, genau. Ja, also eigentlich aber ganz gute Zeit, so genau wie du sagst, so vor dem Urlaub nochmal.
Nochmal, genau. Aber sag mal, du hattest mir doch von so einer Idee auch erzählt. Was war das nochmal? Netzpiloten Studios, war es das?
Ja,
wie steht's
genau.
Name?
Ja, naja, es läuft an. Also wir, toll, Hintergrund weißt du ja, ist ja, dass wir praktisch wir selber schon ewig lang Podcasts machen. Ne? Wir haben sie erst auch natürlich gemacht mit anderen Produktionsfirmen, die dann unseren Podcast produziert haben. Dann haben wir es selber gemacht, das machen wir jetzt schon eine ganze Weile lang. Und haben eigentlich auch immer geguckt, dass wir so ein bisschen das Spezifische von Podcasts rausarbeiten, also diese Intimität, die Podcasts haben können. Und es geht ja einmal im Studio, dann geht es, wie wir es jetzt ja auch machen, remote ganz gut. Und ja, uns interessiert aber auch, das live zu machen, ne? Also Publikum, auch mit Panel-Diskussionen, also was ich gerade erwähnt habe, dass wir eben auch schauen, wenn wir, sei es jetzt aus unserer Branche natürlich, irgendwelche Tech-Geschichten, Konferenzen, Gespräche, ne? Oder jetzt gerade, das ist ja überall so Pride Week, also wo es um ganz viele queere Themen geht, die auch diskutiert werden. Und da haben wir uns jetzt im Grunde auch so reingefuchst und im Grunde pro bono halt dann da die Sachen aufgezeichnet, Podcasts draus gemacht. Also es macht uns großen Spaß, da reinzugehen. Und eigentlich wollen wir das auch verstärken und gerne auch mit weiteren Kooperationen, gerne auch Kunden natürlich, klar, aber uns da praktisch weiter ausbreiten. Ne?
Ja, ich erinnere mich, ich habe ja mit dir, letztes Jahr haben wir das ja gemacht, einen Live-Podcast, den wir dann genutzt haben bei der Gallery. Das war ja gut. Und ich glaube da fest dran, dass dieser Live-Event, also ich glaube, dass das mehr und mehr auch akzeptiert ist, das hinterher anzuhören. Also man hat eine ganz andere Atmosphäre. Bin ich sehr gespannt und drück die Daumen. Wollen wir vielleicht uns unserem super Gast widmen?
Jawohl.
Hallo Stefan, Herr Schwendtner, hallo.
Hallo Tina, hi Wolfgang, freut mich.
Grüß dich.
Anna. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freut mich, dass ich bei euch sein darf.
Von allem, was ich gehört habe, wenn wir von Tech und Trara sprechen, bist du eigentlich wirklich perfekt, weil wenn man so guckt, was du so gemacht hast, ist definitiv Tech. Und ich sag mal so, die Nummer mit Nvidia war sehr viel Trara, ohne was vorwegzunehmen. Aber da kommen wir ja noch zu. Also, hallo, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich.
Ja, wo wollen wir anfangen, Wolfgang?
Ja, wo wollen wir anfangen? Gut, also man kann, glaube ich, der Knaller ist ja, und das wissen ja alle, die deinen Namen jetzt schon mal gehört haben oder die was von dir gelesen haben, ist praktisch, dass ihr ein Bier gebraut habt mit KI-Hilfestellung sozusagen, ein Lobsterbier, ein Lobsterlager. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal gehört habe, war mir irgendwie klar, okay, es schmeckt nach Lobster. Es ist also praktisch ihr habt irgendwie eine Marktforschung gemacht und habt festgestellt, das fehlt noch, das braucht man jetzt noch irgendwo, keine Ahnung, auf Sylt trinken Menschen jetzt Lobsterbier. Das ist so nicht der Fall, nehme ich an.
Das stimmt, das ist nicht der Fall. Also Lobsterlager ist nur inspiriert von Openclaw. Openclaw ist der Agent, den wir in dem Fall verwendet haben. Und Openclaw hat ja den Lobster als Icon, wenn man so will. Und darum wollten wir ein bisschen was an Openclaw zurückgeben und an Peter Steinberger und haben uns dann entschieden, dass wir es Lobsterlager nennen. Aber es ist ein Amber Ale ein Amber Lager. Entschuldigung, ich bin ja nicht der Braumeister.
Ja, ich weiß, ja, genau.
Ich konsumiere ja nur Bier. Der Braumeister ist ja mein Vater, aber es ist ein Amber Lager eben. Und Amber dann halt auch wegen der Farbe, weil es ein bisschen rötlicher ist und dann passt das Ganze gut.
Genau, ja.
Ach, super.
Ja, ist eine tolle Geschichte.
Ich hab das gelesen und dachte mir auch, ich finde es ja immer so was Generationenübergreifendes toll, ne? So als allererstes. Aber ich hatte den gleichen Gedanken wie erstmal im ersten Moment. Ich dachte ja mit KI, aber dann dachte ich mir, wie kommt man mitten in der Schweiz, lebt er doch, ne? Wie kommt man da mitten in diesem, was war das, 6000 Seelendorf dazu, Lobsterlager zu machen? Und dann, als ich das dann weitergelesen habe, dachte ich mir, ah ja, Claw, ne? Ja, ja, schon klar. Aber ein Glück hat OpenClaw das als Logo genommen. Aber gut, wer weiß, was du sonst für eine Sorte gemacht hättest.
Genau.
Ich hatte es vorhin erwähnt. Also wenn man dich, vielleicht magst du einfach kurz mal, also ich habe das erwähnt vorhin mit Nvidia und ich glaube, das ist ja auch wirklich etwas, das war mit Sicherheit so ein Moment, wo du immerhin zurückguckst. Und vielleicht magst du unsere Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen, wie kommt es von einem Amber-Lager, was in der Schweiz gebraut wird von deinem Vater mit dem Einsatz zu KI. Wie kommt der Sprung zu Nvidia und dann noch Jensen auf der Bühne, der das alles präsentiert? Das ist ja schon ziemlich irre. Von 6000 Seelen in der Schweiz zu, ne?
Ist Millionen, genau.
Ja. Es ist absolut verrückt. Ich will mal kurz ausholen. Also mein Background ist ja eigentlich, ich bin ja ein Wirtschaftler und habe mich selbstständig gemacht mit meiner Partnerin vor mittlerweile 16 Jahren. Strategie, Innovation, also einfach ein Wirtschafts-Background. Wir haben erstes großes Ding, was wir gemacht haben, ist, wir haben für einen schwedischen Konzern eine Windel entwickelt, also richtig Hardware. Dann sind wir immer weiter Richtung Digitalisierung gegangen, haben dann zwischendurch mal mit verschiedenen Partnern gemeinsam die erste Mobile-Only-Bank der Schweiz gebaut. Also sowas wie N26 oder Revolut und sind dann immer weiter Richtung Digitalisierung, sehr viele agile Arbeitsweisen, haben uns sehr früh, glaube ich, schon mit dem Thema Automation beschäftigt und mit den ganzen Painpoints, die dadurch entstehen natürlich, wenn die Daten nicht im richtigen Format kommen und eine Automatisierung steht. Und über die Painpoints sind wir dann schlussendlich bei KI gelandet und wo dann KI vor 5 Jahren über APIs verfügbar war, haben wir als Wirtschaft einfach so gesagt, wir kennen uns ja jetzt nicht so aus, aber beim Workflow, wenn ich jetzt vorher einfach ein KI-Modul hingebe und sage, ich brauche jetzt das immer in diesem JSON-Format, dann müsste sie eigentlich durchlaufen, weil die KI kann das ja umwandeln. Und am Ende könnte ich ja wieder ein KI-Modul hingeben und könnte sagen, jetzt brauche ich es halt länger, kürzer, lustiger, grün, gelb, was auch immer. Und long story short, das hat so funktioniert. Und dann haben wir uns gedacht, okay, das ist ja cool, das hilft uns ja jetzt extrem viel weiter bei sehr vielen Sachen. Haben dann, glaube ich, relativ schnell gecheckt, dass es nicht nur uns so geht, sondern dass du das ja wirklich eigentlich für jede Organisation anwenden kannst und über alle Industrien hinweg, weil es immer, wie meine Partnerin sagen würde, und mittlerweile ist das so unser Leitspruch, liberating intelligent people from unintelligent work. Und es gibt halt sehr viel unintelligent work, wo es um manuelle, repetitive Tätigkeiten gibt. Und so haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und probiert halt, Organisationen zu inspirieren. Und dann war es aber immer so, wir waren eine Unternehmensberatung oder sind eine Unternehmensberatung und dann geht es um Software-Cases mit ERP, mit CRM verbunden und so weiter und so fort. Und das ist halt nicht greifbar für die Leute. Und dann ist die Idee beim Laufen entstanden, wie können wir jetzt die Leute noch weiter inspirieren und irgendwie so das Argument auch nehmen, dass sie sich jetzt nicht mit KI beschäftigen können, weil sie haben keine Zeit oder das passt nicht zu ihnen oder sonst irgendwas. Und dann ist die Idee entstanden, wie wäre es, wenn wir einfach einen Pensionisten nehmen, ja? Weil wenn ein Pensionist was machen kann, dann kann sie eigentlich jeder machen, ja? Also da hast du da keine Ausreden mehr, ist ja anders, als wenn es jetzt gerade jemand ist, der Machine Learning studiert hat und mit der Uni fertig geworden ist. Ja. Das war so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war, wir wollten unbedingt aus der Software rausgehen und noch was mit Hardware machen, weil es uns selber interessiert hat und weil es wieder greifbarer ist für die Leute. Und aus dieser Kombination haben wir dann überlegt und sind dann drauf gekommen, wir könnten ja eigentlich meinen Vater nehmen, der ist Pensionist. Der hat auch keinen Development-Background, sondern der ist Zöllner, und wo es den Zoll dann nicht mehr gegeben hat mit der EU, ist er dann Polizist geworden schlussendlich. Also keine Berührungspunkte jetzt mit Tech großartig oder Coding. Und dann hat er halt ein Hobby, was er sich jetzt in der Pension gesucht hat, und das ist halt Bierbrauen und hat eine Microbrewery. Und da gibt's halt die Braukessel, die hat ein Bluetooth-Modul, dann okay, da haben wir die Hardware, und dann fällt ja als Produkt ja auch noch Bier raus, und das ist ja sehr anschlussfähiger. Und so sind wir dann auf die verrückte Idee gekommen, und ich habe ihn dann einfach mal angerufen und gesagt, du, da gibt's eine Konferenz in Wien von so KI-Agenten und bla bla bla, und wir haben da eine verrückte Idee, und du hast doch die Braukessel, und willst du das nicht ausprobieren? Und dann zu dem Zeitpunkt hatte er eine Hüft-OP und eine Knie-OP und war jetzt eh nicht so mobil und hat sehr viel Zeit am Sofa verbracht und hat gesagt, ja, ich habe jetzt eh Zeit, also keine Ahnung, um was es geht, aber lass uns einfach mal machen. Und ja, ich habe ihm dann geholfen, OpenClaw einzurichten. Das war jetzt, also wir sprechen hier von Februar, Anfang Februar. Das war ja damals noch nicht so einfach, und ich habe ihm wirklich nur geholfen, auf seinem MacBook OpenClaw den Agenten einzurichten, und habe die zwei dann in Wirklichkeit alleine gelassen und gesagt, probiert es einfach aus. Bis jetzt hat eigentlich immer alles funktioniert, ihr werdet das schon hinbekommen. Ja. Und dann war natürlich am Anfang ein bisschen Frustration, weil irgendwas geht dann nicht mehr und da. Und es ist doch nicht so leicht, aber schlussendlich doch leicht. Ja. Und nach, ich glaube, es waren wirklich 2 oder 3 Tagen, haben sie es dann geschafft gehabt. Sie haben über sein MacBook, über die Bluetooth-Verbindung auf den Brautank zugreifen können, haben eine eigene Software geschrieben, mit der sie den ganzen Brauprozess steuern können, überwachen können etc. Also viel mehr Möglichkeiten wie davor. Und dann haben wir uns gedacht, ja cool, das ist ja spitze, weil das war für uns der Missing Piece, dass wir sonst schaffen, eben über die Software herauszufiltern, Market Research, welches Bier ist jetzt populär, wo geht's hin, eben dann auf Amber-Lager kommen, welche Inhaltsstoffe, also welchen Hopfen nehmen wir am besten, und keine Ahnung, was sonst noch alles drinnen ist, bin ja nicht der Bierbrauer. Wo können wir das Ganze einkaufen? Kann der Agent die Bestellung auslösen? Das war auch klar. Können wir eine Website dafür bauen, einen E-Commerce-Store, Community-Management, einen Newsletter? Da waren wir sicher, dass das Ganze funktioniert, nur bei der Hardware eben nicht. Ja? Und das haben die zwei dann geknackt.
Sind die zwei? Ich muss mal kurz fragen.
Also mein Vater und OpenClaw.
Die zwei.
So. Die zwei.
Ja, super.
Ja, ich sehe sie so als Team.
Ja.
Als hybrides Team. Und dann habe ich Peter Steinberger angeschrieben, weil der eine Konferenz von OpenClaw in Wien organisiert hat, und gesagt, Peter, du suchst ja noch Leute, die präsentieren, wir haben das hier gebaut, und was hältst du davon?
Ja.
Und
kanntest du ihn denn schon? Kanntest du
Peter? Ich hatte Peter vorher schon kennengelernt bei einer Konferenz, ja. Weil da habe ich ihm erzählt, was wir jetzt in unserer Unternehmensberatung alles gebaut haben. Und das hat, glaube ich, Peter damals schon gefallen, weil dann hat er immer von der Unternehmensberatung aus Wien erzählt, in Podcasts, und so hatten wir schon das Feedback, so, okay, alle anderen reden nur von Software Development und wir reden schon von Business Processen die ganze Zeit, und das findet dann Peter auch irgendwie spannend. Ja, und dann habe ich ihm die E-Mail noch geschrieben, dann hat er nur zurückgeschrieben, I love it, let's do that. Genau. Dann haben wir es dort präsentiert in Wien.
War das jetzt so? Also Februar hat dein Vater, haben die beiden das angefangen zu knacken, und dann?
Ja, das war, ich glaube, die Konferenz war vielleicht eine Woche später oder sowas. Also da war jetzt nicht großartig viel Zeit.
Okay, ihr habt aber das Bier, das braucht ja länger, oder?
Das Bier braucht länger, genau. Also wir haben es dann
sicher gehen.
Ja. Es hat einen Test-Brew gegeben, sozusagen, dass wir das ausprobiert haben, und wir haben dann die Demo, den Prototypen, bei der Konferenz vorgestellt. Das hat dann auch super Feedback bekommen und toll und super Gespräche. Und 3 Wochen später ruft dann halt auf einmal Nvidia an Und du denkst dir so, okay, es ist jetzt irgendwie natürlich nett, wenn sich Nvidia meldet und sie haben irgendwie das Projekt gefunden und sie würden das gerne featuren und alles toll. Und mein Vater hat eben damals gesagt, weil er hat den ersten Anruf bekommen, dass das eh alles super ist, aber das Timing ist jetzt halt wirklich schlecht, weil er ist jetzt schon wieder am Sofa und es fängt gleich die Sportschau an. Ja, und übrigens, Nvidia weiß ja jetzt auch nicht genau, wer das jetzt wirklich ist. Ja, und ja. Sie sollen sich dann mal bei mir melden, er gibt die Nummer weiter. Genau, und dann habe ich auf einmal mit Nvidia telefoniert. Und dann sagen die halt das nochmal und ich weiß natürlich, wer Nvidia ist und ich kenne auch die GTC. Und dann sagen sie, ja, sie wollen das halt im Rahmen der GTC vorstellen, weil sie den
Case...
Ganz
kurz für alle, die es nicht wissen, die GTC ist...
Die GTC ist sowas wie die Steve Jobs Apple Keynote, also die Worldwide Developers Conference, also die Verkaufsveranstaltung von GTC im Jahr.
Alles klar.
Genau. Also mit, glaube ich, 30.000 Developern in und Businessmenschen in San Jose.
Okay. Gestreamt auch, man kann die, also der hat eine riesige Audience, ja. Also das ist wirklich ein gigantisches Event, da dabei zu sein. Warst du dort? Wurdest du eingeladen auch, oder?
Genau, und dann haben wir telefoniert. Irgendwann stellt sich mal raus, dass es jetzt nicht nur im Rahmen der GTC ist, sondern sie hatten 100 Fragen an uns, wie wir das alles gemacht haben, welche Technologie und so weiter. Und irgendwann sind wir da durch und dann sagen sie, ja, perfekt, jetzt verbinden wir euch mit dem Team von Jensen.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Und dann denkst du dir so, wir machen jetzt was genau? Und so, ja, wir wollen, dass das Jensen, unser CEO, das in seiner Keynote präsentiert.
Großartig.
Ja, und das hat dann auch funktionieren, es war alles übers Wochenende und irgendwann Sonntag um 2 in der Früh kommt dann nochmal die Frage, ob jetzt nicht irgendwer noch direkt vor Ort sein kann und noch einen Flug buchen kann, weil es geht sich ja noch aus. Und schlussendlich war ich dann auch wirklich in San Jose vor Ort.
Toll, tolle Geschichte, Glückwunsch. Das passiert wenigen aus Europa, ja.
Das war ein sehr verrücktes Wochenende.
Das kann ich mir denken, ja.
Liebe Passagiere, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Es folgt eine kurze Durchsage aus dem Cockpit der Netzpiloten. Sie befinden sich gerade an Bord eines Podcasts, der von Netzpiloten Studios produziert wurde. Falls auch Sie mit Ihrem Unternehmen, Verein oder NGO in die Podcast-Welt starten wollen, begleiten wir Sie gerne auf Ihrer Reise. Von der ersten Idee über die Aufnahme bis hin zur Postproduktion und der weitreichenden Veröffentlichung. Wir bringen Ihren Podcast sicher ans Ziel. Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Erfahrung in der digitalen Medienwelt. Alle Infos finden Sie in den Shownotes und unter netzpiloten.de. Dort können Sie auch ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Wir wünschen weiterhin einen angenehmen Flug mit den Netzpiloten.
Für uns Netzpiloten ist die Geschichte wahnsinnig spannend, weil wir natürlich über OpenClaw auch sehr viel nachdenken. Also das ist natürlich ein, ja, ich will fast sagen, schon Betriebssystem, das da irgendwie am Horizont ist, ne, das uns ermöglicht, einmal diese ganzen Agenten zu bauen. Nun hast du, Stefan, ja einen ganz tollen im Grunde vorgestellt, der auch schon in die Hardware geht. Also es ist ja noch nicht echt Hardware, es ist jetzt nicht Robotik verbunden. Ne? Also ihr habt jetzt in der Brauerei noch keine Roboter, die dann diese Sachen umstecken oder umwälzen können. Aber das sind wahrscheinlich die nächsten Schritte. Und so wie Nvidia, darum ist ja Nvidia auch so begeistert davon, weil die selber ja auch mit ihren Chips sozusagen allem drin stecken, also alle arbeiten mit Nvidia. Und die Vision kann natürlich wirklich sein für OpenClaw, auch dass das genauso wie so ein Betriebssystem überall drin ist. Und Tina, du erinnerst dich, wir hatten ja vor ein paar Folgen ein Gespräch mit Peter Kabel, von Kabel New Media gegründet hat, der sehr viel in Indien unterwegs ist und der im Grunde im Gespräch mit mir auch, weil ich auch gesagt habe, dass mir die ganze Thematik KI generell, aber auch solche Themen wie Agenten bauen, sind mir zum Teil einfach zu groß für mich. Also ich habe das Gefühl, ich stehe so davor, da ist die große KI, die ist eigentlich beheimatet in den riesigen Firmen und man blickt gar nicht genau durch, man wartet auf die Produkte. Und Peter, kannst du dich erinnern, hat mir ziemlich den Kopf gewaschen und gesagt, das ist völliger Blödsinn. Ne? Also in Indien und auch in China ja auch, macht jeder kleine Laden irgendwas damit. Ja. Und da gibt es überhaupt keine Berührungsängste mit KI. Da wird angefangen, da wird irgendwas ausprobiert. Und das ist ja das, was OpenClaw im Grunde auch mit sich bringt. Also dass es die Schwelle total absenkt. Ne? Und dass es eben ins Machen kommt. Also dass Leute mit einer Idee, die sie haben, sozusagen rangehen und die bauen und erstmal ja wahrscheinlich die naheliegenden Sachen, sich irgendwas sortieren zu lassen oder irgendwas arbeiten zu lassen, während ich schlafe oder meine E-Mails aufzuräumen, also diese naheliegenden Sachen. Ne? Aber es ist natürlich klar und da ist diese Braugeschichte natürlich jetzt ganz schön, weil man die natürlich auch sich weiterspinnen kann. Also welche Sachen könnte man denn noch in dieser Microbrewery sozusagen verbessern? Und das ist natürlich sehr ein sehr schöner, zugänglicher Case, um zu sehen, was man da machen kann.
Ja, ich glaube, was wir jetzt also sehen, was der große Unterschied ist, ist, natürlich haben jetzt eigentlich fast alle Menschen, würde ich mal sagen, ja trotzdem mal irgendwie einen KI-Chatbot ausprobiert. Und da stellst du ja im Normalfall immer eine Frage und bekommst eine Antwort. Und das ist ja auch super. Und teilweise sind ja die Ergebnisse, sagen die Leute, besser wie Google oder die Suchmaschine, die sie sonst benutzen. Aber das Traurige ist, dass halt sehr viele, und mit sehr viele meine ich eher so 95%, jetzt eigentlich auf diesem Level hängen geblieben sind. Ja? Und du nimmst es halt her für irgendwelche E-Mail-Zusammenfassungen oder du lässt dir mal noch irgendwie ein Gedicht schreiben etc. Oder du stellst auch irgendwelche Fragen und dann bekommst du halt als Antwort, Stefan, kein Problem, hier gibt's 15 Schritte, die du erledigen musst. Ich sag dir ganz genau, was du machst. Ja. Aber ich bediene halt sonst das Keyboard und die Maus oder was halt passieren muss. Und ich glaube, jetzt mit KI-Agenten, wo halt OpenClaw ein Beispiel dafür ist, kommt halt jetzt einfach diese Ausführungsebene dazu. Und ich glaube, viele Leute können sich das einfach nicht vorstellen, was das bedeutet und wie radikal dieser Shift ist. Weil wenn du dir normalerweise ein Projekt ansiehst, dann hast du eigentlich vorne diesen Teil, wo du sagst, du machst jetzt irgendwie so ein Projektplanning, ja, also Projekt jetzt wirklich im kleinen Sinne eine Task, dann hast du eigentlich diesen Mittelteil, das ist die Ausführung, da musst du halt klicken, schreiben, Buttons bedienen oder was auch immer und am Ende machst du dann eine Evaluierung von dem Ergebnis, ob es cool ist oder nicht. Und dieser ganze Teil in der Mitte, der normalerweise der größte Teil ist, was jetzt Zeit und Energie angeht, der fällt jetzt eigentlich weg, weil es eben der Agent für dich macht und der Agent löst nachher die Bestellung aus, geht in den Webshop, füllt den Basket an etc. und macht dann den Checkout. Ja. Und du sagst nur mal vorher, was ich will und schaust vielleicht nachher noch mal kurz vor dem Checkout in den Basket rein, ob alles drinnen ist und bestätigst das Ganze das. Und das verändert halt so viel, weil du bist dann nicht mehr an eine Task gebunden, weil der Ausführungsteil wegfällt und du siehst dann halt, dass du an mehreren Tasks gleichzeitig arbeiten kannst und wir sehen es halt bei uns selbst, dass sich deine Arbeitsweise in Wirklichkeit komplett verschiebt und du jetzt Multitasking auf einem komplett neuen Level lernst.
Ich überlege mir das gerade so, Stichwort, weißt du, das war jetzt dein Vater und Mikro, das ist also die kleinste Version, also es wäre ja vielleicht auch ganz interessant für kleinere Mittelständler, denke ich dann auch so, ne? Also es ist ja, gerade wenn es um so Prozesse geht, ne? Aber ich denke gerade an meine Schrauberwerkstatt fürs Auto, wo sich so wieder, du siehst kaum noch irgendwie irgendwas von allen Flächen, weil da sind entweder Gerätschaften drauf oder solche Stapel mit Rechnungen oder Bestellungen oder Lieferscheinen. Also es ist ganz interessant, das Ablagesystem dort. Das wäre wahrscheinlich auch eine super Hilfestellung für so etwas, ne? Also die müssten noch mehrere Schritte gehen, um das Papier loszuwerden. Aber ich denke, ich glaube, das ist ein guter Case, um das deutlich zu machen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es einige Menschen ohne jetzt so, aber ich glaube auch, dass das Menschen auch überfordert, weil das, um das wirklich nutzen zu können, braucht natürlich so ein Agent auch Zugriff zu vielen Dingen, ne? Und ich glaube, das ist jetzt unabhängig von der Sorge, ich will jetzt gar nicht sagen Datenschutz, aber einfach so die Sorge, das alles aufzumachen. Ne? Also ich hatte auch Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die das ohne weiteres gemacht haben. Und es gibt ja auch anschauliche Videos dazu. Und ich meine, da wollte ich dich auch noch um deine Meinung fragen. Aber Menschen werden natürlich nicht ermutigt, sowas zu machen, weil sie dann einfach Sorge haben, auch wenn es wahrscheinlich gering die Chance ist, aber nachdem jetzt, wann war das letzte Woche mit OpenAI und Hugging Face, also dass eben genauso ein agentisches System, wie ich das verstanden habe, versucht hat, etwas zu lösen und sich aus einer Testversion, die dann aus einer Testumgebung rausgehackt hat und sich bei Hugging Face reingehackt hat, was ja, ich meine, das ist ja eigentlich, wenn man so also aus der Entfernung drauf guckt, ist völlig irre Geschichte. Sowas wird sie gar nicht drauf kommen. Also das ist so wie Science Fiction vor 50 Jahren, ne? So. Und das passiert jetzt hier einfach. Und ist auch erstaunlich, dass das, also ich fand, es hat jetzt nicht so einen Riesenruck gemacht, aber da würde mich auch mal interessieren, wie du das siehst, weißt du? Also dieser Transfer von, ich sag jetzt mal, Microbrewery und Einsatz zu Gerätschaften und toller Use Case zu, wie kriegt man es zu vielleicht mittelständischen Unternehmen? Und wie schätzt du das ein, das, was wir letzte Woche erlebt haben mit OpenAI, also ganz viele Fragen, wie du merkst, wie schätzt du das ein, die Geschichte mit OpenAI und Hugging Face?
Ja, also ich glaube jetzt als erstes, die größte Challenge, die wir jetzt eigentlich sehen, ist, du hast auf der einen Seite Technologie, die entwickelt sich exponentiell, und du hast auf der anderen Seite Organisationen, die entwickeln sich inkrementell. Und dieses Gap geht jetzt immer weiter auseinander, ja, weil natürlich, wie ihr auch alle mitbekommen habt, hat die Geschwindigkeit von AI-Labs, von den neuen Modellen und einfach die Releases, die ja, wenn wir jetzt Anthropic als Beispiel nehmen, dann hast du ja teilweise 6-8 Releases in einem Monat, ja. Das heißt, die Innovationsgeschwindigkeit ist einfach extrem hoch, ja. Und dieses Adoption Gap wird jetzt immer größer. Und was die wenigsten Organisationen verstehen, ist, dass technologisch sind die Dinge jetzt alle gelöst und die sind da. Das Problem ist in Wirklichkeit das Vorstellungsvermögen der Organisation. Weil es erfordert, dass du eben mit diesem Multitasking-Beispiel ja jetzt auch komplett neu denkst. Und natürlich sind die ersten Schritte, dass du mit kleinen Experimenten anfängst, weil du musst anfangen. Und dieses Adoption Gap ist schon so groß, dass wenn du es selbst nicht ausprobierst, wirst du von außen nie verstehen, was möglich ist. Ja? Ja. Eben, du hast nicht die Vorstellungskraft, weil sowas noch nie gegeben hat. Weil wenn irgendwer sagt, es können jetzt Dinge 10-mal schneller laufen, dann verstehen alle Leute, sie können 10% schneller laufen, weil das ist das, was wir kennen, was wir auf der Uni gelernt haben, was wir jetzt im Business erlebt haben. Aber es ist jetzt wirklich halt das Zehnfache davon und nicht nur 10%. Und dann bist du beim Nächsten, dass du sagst, ja, aber das Ziel von dem Ganzen ist ja nicht, dass du einen bestehenden Prozess, mit dem fangst du an, dass du den 10-mal schneller machst, weil dann optimierst du ja in Wirklichkeit nur die Vergangenheit. Wenn eine Schraube in deinem System sich 10-mal schneller drehen kann, dann kannst du das ganze System neu denken. Und das ist ja das, wo dann eigentlich wirklich die Wertschöpfung drinnen steckt. Und ich glaube, viele Leute bleiben dann entweder jetzt in diesem Chat-Modus hängen und haben gar nicht die Vorstellungskraft oder gehen dann einen Schritt weiter und sagen, okay, ich optimiere jetzt meine Prozesse aus der Vergangenheit und die laufen dann einfach schneller und dann habe ich Cost-Savings und kann Sachen einsparen. Aber gegen gar nicht den wirklichen Schritt, wo unserer Meinung nach der größte Mehrwert drinnen ist, ist, dass du einfach dein Operation-Modell oder dein Geschäftsmodell komplett neu denken kannst. Und Teil von diesem ganzen Prozess, wo ich jetzt extrem viel positive Sachen erwähnt habe möglicherweise, wenn man drauf schaut, ist natürlich auch, dass negative Sachen passieren. Und ich bin völlig davon überzeugt, dass sozusagen die Entwicklung geht sowieso in die Richtung. Und was wir jetzt machen können, ist halt möglichst viele Experimente auf idealer Weise in einem kleinen Level, die dann größer werden, um herauszufinden, was sind positive Effekte für unsere Gesellschaft und was sind negative Effekte für unsere Gesellschaft. Und dann können wir probieren, die positiven zu verstärken und die negativen irgendwie zu vermeiden oder zu regulieren möglicherweise. Aber wir werden es nur durchs Doing rausprobieren. Und ich glaube, das ist halt einfach jetzt eine neue technologische S-Kurve, auf der wir uns befinden. Und es ist wie bei allen anderen Dingen davor natürlich auch nicht alles immer nur positiv.
Ja, gutes Plädoyer. Ja. Ich sehe das auch so, dass es, also was mir hilft, ist einfach der Kulturwandel, der jetzt gerade stattgefunden hat, erstmal zu den Large Language Models. Also dass du vorher von der Suchmaschine kommend jetzt praktisch ein System hast, mit dem du dialogisch umgehst, dem du Nachfragen stellen kannst, mit dem du auch in der ganz normalen Sprache operieren kannst. Das ist, glaube ich, ein großer Shift gerade, den alle gerade auch mitmachen und genießen, dass man jetzt plötzlich ein ganz anderes Gegenüber hat in der Technik. Der nächste Schritt, jetzt ein Agent zu gestalten, es ist ja nicht Programmieren, das ist ein größerer Sprung. Ne? Selbst für mich, also wir kommen natürlich auch aus der Programmierung, wir haben ganz viele Sachen programmiert, wir haben allein den großen Respekt, den man hat vor Fehler, die in der Programmierung passieren, bis man den wiederfindet, mit welcher Sorgfalt, das ist kennen. Mhm. alle Büroleute schon aus der Excel-Tabelle, ne, wenn da irgendwas nicht stimmt und wie lange ich suche, bis ich diesen blöden Fehler gefunden habe. Also da gibt's ja ganz viele Berührungshemmungen für Leute, die das jetzt nicht intuitiv in sich haben. Und diesen Erziehungsschritt praktisch zu sagen, nee, das geht ganz schnell. Und das hast du vorhin, Stefan, ja auch ganz hübsch beschrieben, ist, dass du da dein Vater praktisch und Open Claw so zusammen, praktisch wie so ein Duo. Und ne, und er fragt Open Claw und also das geht ja in die Richtung. Das heißt, es ist dialogisch. Du kannst mit diesen Systemen, die dir das dann bauen können oder bereitstellen können, so arbeiten. Und das ist natürlich neu. Das ist ja nie da gewesen, ne, dass du nicht jetzt Computer Skills brauchst, dass du trotzdem denke ich, da merke ich jetzt bei mir auch in meiner Fantasie, dass mir jetzt gar nicht so viel einfällt, was für Agents ich denn haben will. Und ehrlich gesagt jetzt auch keine Lust habe, einen Agent zu bauen, der irgendwie jetzt meine E-Mails sortiert, während ich weiß, dass das gibt's schon 10.000 Mal auf der Welt. Ne, jeder macht das. Also ich möchte mir eigentlich lieber irgendwo einen von der Stange nehmen und sagen, okay, kann ich denn diesen Agent hier kaufen oder nehmen, der genau das tut? Warum muss ich denn das jetzt mit irgendeinem System selber abkaspern? Aber ja, aber ich suche für mich auch noch und glaube ich für viele sozusagen nach der Initialzündung, also wann wir da alle reingehen und das, was uns Peter Kabel damals erzählt hat, wo er gesagt hat, dass das in Indien jedenfalls ganz anders ist, wo die Leute sehr viel stärker da reingehen. Also nach diesem Effekt suche ich noch, dass wir das alle selbstverständlich tun. So, ne? Das sehe ich noch nicht ganz genau.
Ich glaube, wenn wir es jetzt auf Organisationen beziehen, dann wird halt oft so Richtung die Technologie und ich weiß nicht genau und ist das alles sicher und kann das alles funktionieren und ist schon getestet. Aber in Wirklichkeit, also wir kennen ja Technical Debt, ja, aus der Vergangenheit. Das macht es natürlich immer schwierig, wenn man von einem System aufs andere dann wechselt.
Genau.
Wo wir jetzt wieder sind, ist eigentlich, wir haben sowas, ich würde sagen, ein Cognitive Debt. Ja, das heißt, die Leute wissen eigentlich gar nicht, was sich alles eben ändern soll oder ändern kann oder muss in Wirklichkeit, weil du die Technologie schon zur Verfügung hast und weil die Dinge halt viel schneller und viel einfacher gehen. Und ich führe die Gespräche jede Woche mit Menschen, die sagen dann, ja, aber was mache ich dann mit dem Agent und wenn irgendwas nicht funktioniert und wie geht's weiter, dann du hast aber schon einen Agent und der Agent hilft dir dann selbst. Und die Leute haben noch immer so die Angst, was passiert und wie kann ich dann anstehen, aber sobald du einmal einen Agent hast, sozusagen der Agent hilft sich dann dir und sich selbst, ja. Und das ist auch, glaube ich, bei vielen Leuten so ein Aha-Moment, wo sie vorher noch immer so einen Anker suchen, an dem sie sich festhalten können und wo du ihnen dann sagst, nee, der Agent ist eigentlich der Anker selbst und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fragt den Agent und der Agent probiert Lösungen zu finden, wie es dann funktioniert.
Hast du noch eine andere Branche, wo du gerade so musst, also nicht Kunde, aber so, wo du siehst, wo sowas dann besser funktioniert? Ich versuche die ganze Zeit, wenn ich dir zuhöre, weil ich verstehe das und ich gleiche das mit mir ab und denke, nee, also, weißt du, natürlich, mir fehlt als allererstes, fallen mir so Sachen ein, wie Steuer machen, ja? Also, Steuerunterlagen. Und dann denke ich weiter und denke, Moment mal, eigentlich wäre das eine total tolle Anwendung für, also Steuerkanzleien, ne? Also eigentlich, ja. Also du würdest das wahrscheinlich, weil das sind ja immer redundante, also es gibt ja bestimmte Regeln und so weiter und dann die Fragen, ne, dann fehlt noch das Dokument und das Dokument, also und ich merke aber selber, ich merke bei mir dieser Zugriff an diesem Agent, auch wenn, ne, Stichwort Fehler, Zugriff auf meinen Rechner zu geben mit all meinen E-Mails, mit den ganzen Kontakten, mit den ganzen Passwörtern, ne? Zugriff auf mein Konto und sowas, da bin ich dann doch ein bisschen, also kann man alles einstellen, bin ich mir auch sicher, aber ich merke, dass ich da bei mir in meinen Abläufen denke ich mir auch immer, wo kann ich das einsetzen? Ne? Mhm. Und ich glaube manchmal so wie, ich bin mir ziemlich sicher, dass das kam ja auch irgendwie raus in dieser wirklich schönen auch fand ich OpenAI-Story, ne? Also auch wenn, also die hätten so, also von, ne, von der Podcast hier von NDR bei Sounds, das war nicht NDR, es war Deutschlandfunk. Deutschlandfunk hat das gemacht, genau. Aber auf jeden Fall, da kam mir auch raus, dass trotzdem, also auch OpenAI von einigen Nutzungsanwendungen total überrascht war. Ne? Und ich glaube, das, was du nämlich auch gesagt hast, war ja diese, wer hätte gedacht, dass ich aus weißt du, so solche tiefen Gespräche führen wir nicht mit Alexa. Mhm. Ne? Also die Menschen nutzen das und es ist gut und schlecht, wie wir ja auch wissen. Aber ne, das ist ja, und dann frage ich mich so, okay, bei den Agenten, weißt du, wie kann man das einbinden, wie kann man die Hürden runtermachen? Aber da, wenn ich dann denke, okay, wir sollten eigentlich wie früher in den Schulen damit gehen, aber was löst du dann damit aus? Ne? Weil das Denken und wie wir Probleme lösen, wird natürlich, wenn die übernächste Generation, die nächste Generation heranwächst, es wird eine ganz andere Denklogik haben. Wie funktionieren Unternehmen? Ich verstehe das schon. Wie funktionieren Unternehmen? Ja. Und ich weiß von dieser, ne, das, es gibt ja die Idee, dass man ein Unternehmen gründen kann und einfach mit Agenten das also führen lässt. Ne? Also das ist ja auch so eine Vorstellung, die, glaube ich, gar nicht mehr so weit weg ist. Also kommt drauf an, was für ein Unternehmen. Also der Bier, also das Bier braucht schon noch dein Vater, oder? Man muss das doch schon auch testen, aber. Ne?
Ja, vor allem wegen der Reinigung von den Bierkesseln dann, weil es noch keinen Roboter gibt. Das ist jetzt aber auch sein Painpoint. Aber du sprichst einen super Punkt an, Tina, mit. Und ich glaube, da bleiben dann auch viele Leute bei diesem Agententhema dann davor hängen. Ist die Frage, für was brauche ich jetzt den Agenten? Und Wolfgang, du hast es auch gesagt, geht es jetzt darum, dass er die E-Mails aufräumt oder nicht? In Wirklichkeit ist es noch viel einfacher, ja, weil wir beschreiben sie immer so mit so vier Stufen, die du normalerweise durchgehst. Und die Stufe Nummer eins ist sehr oft, dass du einfach einen Agenten, einen Coding Agent nimmst und der Coding Agent baut dir eine Customized Software, die sehr oft nur deterministische Prozesse hat. Ja. Das heißt, das ist einfach eine Software, die halt für dich passt. Da ist vielleicht wenig KI drinnen am Anfang, aber sie löst halt ein Problem für dich. Ja. Also das Letzte, was ich mir jetzt gebaut habe, wo ich happy bin, ich lasse mir jetzt vorher meine Podcasts immer alle downloaden, transkribieren, von der KI bewerten, wie sehr passt der Podcast zu dem, was ich jetzt gerade höre. Und dann sage ich der KI, ich gehe jetzt 7 Kilometer laufen und dann kriege ich einen Vorschlag von meinen Podcasts, die ich abonniert habe, welcher Podcast passt denn da und welcher ist vielleicht irgendwie zu technisch, ist jetzt vielleicht nicht ideal bei Kilometer 7, sondern eher was, wenn man in der Bahn sitzt oder so. Ja. Du hast da teilweise Workflows, die haben gar nicht großartig viel KI drinnen. Ja? Und das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt, den du hast, ist dann, dass diese Software, die du dann baust, dass du die gar nicht mehr eben selbst bedienst. Also das ist ja jetzt, könnte ich ja die ganze Software selber machen, alles analysieren lassen, sondern ich sage einfach nur mal meinen Agent, dass er die Software für mich bedienen soll. Und ich sage, ich will jetzt dann laufen gehen in einer halben Stunde, such mir den richtigen Podcast raus. Ja? Und diese Software, die das Ganze macht, die Workflows, bedient der Agent. Ja? Und dann Level Nummer 3 ist, dass du dann sagst, okay, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen bin und dann diese Software bekommen habe, dann kann ich ja selbst mit einem Agent, wenn ich den habe, anfangen, dass ich erste Sachen bei dieser Software optimiere, würde ich mal sagen. Ja, dann mache ich das Interface noch ein bisschen besser, ja, oder du noch das Feintunen beim Workflow oder irgendwelche Dinge. Und dann gehst du in dieses Software-Development-Thema rein und dann Level 4 ist wahrscheinlich, dass du dann wirklich hingehst und sagst, so, jetzt habe ich meinen Agent und jetzt baue ich wirklich nochmal meine eigene Software für die Sache. Ja. Und das heißt, das ist eigentlich so diese vier Schritte, wie du durchlaufst normalerweise. Und im ersten Schritt ist halt sehr oft, du bist bei einer Organisation und du hast halt einen externen Partner und der nutzt Coding Agent und baut dir eine Customized Software, genau wie es halt für deine Steuerberatung, für deine Werkstatt funktioniert, eben genau diese Pain Points. Ja? Genau. Und ich glaube, dass du so halt extrem schnell ins Learning kommst und sehr viele Organisationen probieren halt jetzt wieder klassisch das Thema zu lösen und sagen, wir brauchen jetzt eine AI-Strategy. Brauchst du unserer Meinung nach, du brauchst einfach einen painful Use Case, genau. Irgendwas, was dich nervt. Und genau, und eben, wie Joanna immer sagt, so diese stupide Arbeit, die eh keiner machen will, die findest du halt in jeder Branche, in jeder Industrie, in jeder Abteilung zuhauf. Ja. Das heißt, es gibt so viele Startpunkte in Wirklichkeit.
Ja. Mich würde nochmal interessieren, ich bin immer so tatsächlich an diesem kulturellen Teil interessiert. Also ist dann dieser Agent, den du hast, erstens ist es einer, hast du ganz viele Agents, den du jetzt gerade beschrieben hast für Podcasting und Laufen, ist das einer, den du auch immer wieder mit Feedback fütterst und verbesserst und praktisch sagst, okay, das war jetzt, die Auswahl war super oder das war, passt überhaupt nicht. Also um irgendwann das immer präziser zu kriegen, ist das ein Verhältnis, das wir einnehmen dann zu den Agents?
Ich glaube, grundsätzlich gibt es ja jetzt noch immer sehr viele verschiedene Zugänge, ja, ob du jetzt einen hast oder du mehrere spezialisierte Agents hast. Also es ist jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass ich jetzt irgendwie einen Slack habe und dann sind neben Mitarbeitern dann Agents drinnen und ich unterhalte mich mit denen. Das nicht, was ich eher probiere, ist, dass ich für die Modelle, die ich verwende, ja, also sowohl jetzt Anthropic wie auch OpenAI, am meisten, fairerweise, dass ich probiere, denen einen Kontext zur Verfügung zu stellen, ja. Das heißt, dass das System selbst innerhalb von Loops lernen kann, ja. Das ist das Thema, weil wenn ich eben meine Podcast nicht nur die Podcasts, die ich abonniere, sondern die Podcasts, die ich dann auch anhöre, dann dem Agent wieder zur Verfügung stelle, also Information, dann sieht er selbst, welche Podcasts ich mir dann wirklich angehört habe, weil er sie mir vorgeschlagen hat oder welche, die ich mir angehört habe, obwohl sie nicht vorgeschlagen waren. Und er hat ja die Transkripte, das heißt, er weiß wieder, was die Themen sind und dadurch werden sich die Vorschläge verbessern. Plus es funktioniert auch super, wenn ich beim Laufen bin und dann mal irgendwo eine tolle Quote höre oder so, dann kann ich auch meinem Agent einfach Feedback geben, eben in diesem Podcast-Kanal und kann dann sagen, ach, da gibt's jetzt irgendwie eine Case-Study von der Firma XY, bitte schreib noch schnell eine Zusammenfassung und mach schon mal einen Draft, lege ihn ins E-Mail rein, dann würde ich gerne an Kunden XY weiterschicken, weil wir haben ja über das Thema jetzt gesprochen. Ja. Und die Frage ist eher, wie du schaffst, dass du eben so den Kontext zur Verfügung stellst und diese Learning Loops, dass du eigentlich nicht mehr selbst prompten musst, sondern dass das System praktisch von sich aus lernt.
Okay. Mhm.
Ich frage einfach so, also ich finde es zum einen, ich überlege jetzt so, ich finde es total interessant, die Herangehensweise und frage mich, wie glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen der Rezeption von dieser Technologie und wie man damit umgeht und was man machen kann, einfach auch also jetzt wirklich zwischen Deutschland und Österreich? Glaubst du, ich mache jetzt den Link, weil also der ne, du bist doch auch Österreicher, also bist du nur in Wien, ne? Dann hast du den Peter Steinberger, der ist doch irgendwie auch Österreicher und ja, ist ja ein, man kann nicht ein Zufall sein. Nein, aber ich meine jetzt im Ernst, also weil das würde, ich habe jetzt war länger nicht mehr in Österreich, aber die Frage ist so ein bisschen, was weißt du, also klar Open Claw Event und so, aber siehst du da einen Unterschied? Ich weiß gar nicht, ob du in Deutschland, ich nehme an, da bist du auch tätig, aber merkst du da irgendwann also einen Unterschied oder wenn du woanders hinfährst, dass also jetzt mal außer Amerika, wo wir ja wissen, ne? Da ist Guardrails und so egal, aber siehst du, da merkst du Unterschiede in Europa vielleicht?
In Europa kann ich es jetzt, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, der größte Unterschied ist Amerika zu Europa, ja, weil Amerika einfach risikofreudiger ist. Let's go, let's do it. Ja, genau. Wir haben ja mittlerweile auch unseren größten Kunden in Amerika, den wir dort betreuen. Das ist das Thema. Ich glaube, Österreich oder Wien vor allem ist in dem Fall irgendwie eine Blase. Ja? Also es wird auch als Viennese School of Agentic Engineering bezeichnet. wo es einfach irgendwie ein paar helle Köpfe gibt, wie eben Peter Steinberger, der OpenClaw entwickelt hat, Mario Zechner, der hat Pi, den Coding Agent, auf dem OpenClaw aufbaut, in Wirklichkeit entwickelt, oder Armin Ornacher. Das heißt, da gibt es einfach ein paar Köpfe, die da zusammenkommen und natürlich noch viel mehr im Development drinnen sind. Wie gesagt, wir sind ja jetzt eigentlich nicht im Development, sondern in der Application drinnen. Ja? Aber ich glaube, genau das ist jetzt halt dieser spannende Punkt, weil technologisch hast du jetzt halt einfach schon so viel da. Ja? Ja. Und es geht jetzt um die Application. Und das ist, glaube ich, auch die Rolle eben von Lobsterlager, wo wir ja einfach nur einen Case bauen wollten, um die Leute wieder aufzuwecken, um die Diskussion anzuregen. Und es hat jetzt super schön, wie das mit dem Medienecho funktioniert hat und welche Diskussionen jetzt mit eben verschiedenen Stakeholdern entstehen, weil ich glaube grundsätzlich, es ist halt noch viel zu wenig in der Wirtschaft angekommen, viel zu wenig in der Gesellschaft angekommen, viel zu wenig in der Politik, wohl wissen, dass nicht alles positiv sein wird. Ja? Aber ich glaube nur, desto früher, dass wir das Thema offensiv angehen über Experimente, desto früher können wir hoffentlich im Kleinen auch lernen, was schlecht ist, was nicht funktioniert, was du irgendwie regulieren musst. Ja? Und ich spreche zurzeit extrem viel auf der einen Seite mit Fördergesellschaften, weil meine These ist, dass du aktuell wahrscheinlich extrem viele Organisationen überförderst, ja, weil wenn du verstehst, wie du Coding Agents verwenden kannst, dann bist du ja viel schneller unterwegs, ja, das heißt, du hast eine Überförderung oder anders gesagt, du könntest viel mehr innovative Ideen unterstützen in Wirklichkeit, die hat jetzt kein Budget bekommen. Und auf der anderen Seite hast du das Thema Regulatory, ja, wo es natürlich auch wieder schwierig ist, wenn du probierst, Sachen zu regulieren, die du selber halt nicht verwendest und nicht verstanden hast.
Ja, das ist ja immer, das ist ja die Technologie, das war ja schon immer so, die ist ja immer weiter vorne. Aber ich habe auch so ein bisschen so einen, wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ist, weißt du, wir haben vor einem Jahr oder auch vor 2 Jahren, war es wirklich noch ein Thema, brauchen wir ein europäisches Large Language Model? Ich glaube, wir bauen. Ich glaube, es gibt bestimmt noch Länder, die eins bauen. Also ich weiß gar nicht, ob bei uns eins gibt es auch. Aber Mistral, Stichwort Mistral und digitale Souveränität, da denke ich gerade so drauf rum. Da ist sehr viel Energie hingegangen. Und eigentlich ist das ja, ich weiß gar nicht, ich überlege auch so, das ist ja, wenn man sich das anguckt, schon auch ein guter Leapfrogging-Event. Ne? Also ein Moment, nicht Event, Moment, wo man einfach sagt, es ist einiges schon passiert. Und wenn du jetzt noch überlegst, welches, ne, wie gehst du mit deiner Sandbox um, eigentlich kannst, das musst du eigentlich 2 Schritte weitergehen, anstatt, ja, ne, zum Beispiel dir also in einem Unternehmen, keine Ahnung, jetzt mit Large Language Models rum zu experimentieren oder so. Auch das gibt's ja noch, ne?
Ja, ja, und das ist auch eines meiner Lieblingsthemen in Wirklichkeit, weil ich, von meiner Perspektive ist die ganze Diskussion läuft völlig in die falsche Richtung, ja, weil du hast jetzt lauter Leute, die auch eben mit dem Fable 5 Case die ganze Zeit fordern, es muss jetzt Investments geben, wir brauchen eigene Data Center, wir müssen unsere eigenen LLM-Modelle bauen und so weiter und so fort, und jetzt muss was von der Politik passieren und wir brauchen Investments. Und dann würde ich mal die Frage stellen, für was jetzt genau? Weil wenn wir die Application nicht haben, dann ist es völlig egal, wem das Datacenter gehört und wem das LLM gehört. Und die Realität ist ja, es gibt jetzt nicht die Applications. Also es ist nicht in der Wirtschaft und in der Gesellschaft angekommen. Es ist so, als wie wenn ich gerade den Führerschein mache und eine Diskussion führe, ob es jetzt essentiell ist, dass das Auto, mit dem ich den Führerschein mache, mir gehört oder ob es der Fahrschule gehört oder ob es irgendwie gemietet ist, ja. Solange ich selbst nicht in der Application drinnen bin, ist es völlig egal, wem die Infrastruktur gehört. Und nur weil mir die Infrastruktur gehört, weiß ich auch nicht besser, wie ich dann LLM und Agentic AI verwende. Ich werde es nur schaffen, wenn ich ins Doing komme. Und ich glaube, wenn ich jetzt ins Doing komme, kann ich einen riesigen Produktivitätsboost schaffen, kann über den Produktivitätsboost vielleicht zusätzliche Steuereinnahmen einnehmen und kann dann die nötigen Investments tätigen, weil ich ja auch viel besser weiß, was ich dann an Hardware benötige und wie das Ganze funktioniert. Und jetzt ist es so, dass jeder von außen einfach nur hinschaut, sagt, es ist jetzt super populär zu sagen, wir brauchen souveräne AI, aber wo sind denn die Organisationen, die das jetzt nachfragen oder abrufen?
Das heißt, du würdest eher plädieren, zum Beispiel sein europäisches, was weiß ich, Palantir zum Beispiel zu bauen, das ja sozusagen, was gerade jetzt reinkommt, weil es da ist, aber eigentlich.
Ja, ich würde jetzt nicht auf eine Organisation gehen, sondern ich würde grundsätzlich einen Push machen und probieren, Agentic AI grundsätzlich in die Wirtschaft reinzubekommen. Weil es ist ja 100% deiner Organisationen sind ja Zielgruppe. Also der Public Sector logischerweise genau gleich, weil du die Verwaltung ja sozusagen viel, viel schneller machen kannst, viel bürgerinnenfreundlicher machen kannst. Es ist genauso das Thema der NGOs. Wir betreuen ja auch NGOs. Mhm. Ist der Privatsektor, also wenn ich jetzt Österreich als Beispiel nehme, wo ich gerade bin, unser kleinster Kunde in Österreich ist ein Architekt. Unser größter Kunde ist ist ein Lebensmittelkonzern mit 49.000 Mitarbeitern. Ist der größte private Arbeitgeber. Und so zwischen 1 und 49.000 ist in Österreich so ziemlich jeder die Zielgruppe. Ja. Und ich glaube, du musst schauen, die Länder, die es halt jetzt schaffen, dieses Adoption Gap grundsätzlich in der Wirtschaft zu schließen, ich glaube, die werden halt extrem profitieren, ja. Und das wäre so der Zugang. Und was das für jeden bedeutet und was das für die eigenen Prozesse in der Organisation, Abteilung bedeutet, das weiß halt nur jeder selbst, ja. Und die einen machen es halt so und da ist das lästig und die anderen haben hier noch manuelle Prozesse, und da noch was. Aber die technische Lösung, die steht eigentlich schon zur Verfügung. Die Leute müssen es halt nur verwenden.
Interessant. Also ich finde es interessant auch aus dem Grund, weil Du sagst immer so, man muss in, wenn man in der Application ist, das habe ich, da hast du mich ein bisschen verloren zugegebenermaßen, aber ich glaube, viel wichtiger, worauf ich jetzt drüber nachdenke, ist, wir müssen wirklich gucken. Also dieser, was du gesagt hast, dieser Gap, ne, dieser Adoption Gap, ja, natürlich wird der wird ja immer größer. Ja. Und die Problematik ist ja, dass die, wenn du, dadurch, dass die Geschwindigkeit ja so zunimmt mit den Entwicklungsstufen, wird der Gap auch, der wird immer größer und zwar immer schneller. Das ist ja irgendwie, es ist nicht zu vergleichen von anderen technologischen Momenten, finde ich. Ne? Also es war mal so eine Zeit lang, also es war nicht immer so, dass es irgendwie, es gab immer Vorreiter, es gab immer Innovationstreiber, ne? Das war immer so ein bisschen Gap. Und die große Masse der Menschen kommt dann hinterher, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das, wenn ich jetzt mich auch wieder an Peter denke und überlege, was in Indien, China los ist, wo jeder Laden irgendwas sich ausdenkt und probiert, was machen wir denn hier, ne? Also das ist schon, und das wird halt auch gefühlt immer eine größere Geschichte. Und deshalb bin ich so gerade so ein bisschen überlege, wie, wenn wir jetzt den Carsten Wildberger hier hätten, ne, den deutschen Digitalminister, was würde der dazu sagen? Und der versucht das ja, ne? Und wenn man hört, wo der jetzt so dran ist, dann, und das vergleicht mit dem, wo du unterwegs bist, Stefan, da ist ja schon ein Riesengap dazwischen, ne? Also das ist ja noch eine. Ja. Und insofern glaube ich, also, ja, Entschuldigung.
Nee, aber es passieren halt so verrückte Momente, und wir hatten einen Moment, glaube ich, irgendwie Anfang des Jahres, wo wir in Wirklichkeit mehr Zeit mit einem Kunden verbracht haben, um dem Kunden das Projekt zu erklären und das Proposal zu schreiben, als wie dann die eigentliche Umsetzung.
Klar, weil die macht das ja auch.
Und,
also genau.
Logischerweise. Und das war dann so ein Punkt, wo wir nochmal reflektiert haben und gesagt haben, also irgendwas läuft ja hier jetzt ganz komisch, weil es kann ja nicht sein, dass du mehr Zeit für das Administrative, unter Anführungszeichen, brauchst, als wie dann eigentlich für die Umsetzung. Ja, aber das ist halt eben das Beispiel, weil, wie gesagt, die Umsetzung hat dann eigentlich der Agent gemacht, während ich halt mit dem Auto zurückgefahren bin vom Termin. Und dann kommst du zurück und dann sagt der Agent, ja, es ist jetzt eigentlich fertig, ich habe es mal mit 5 Cases getestet, soll ich jetzt die anderen 60 auch noch machen, dass wir dann fertig sind? Und du denkst dir so, nee, ich muss ja noch überhaupt das Angebot schreiben und die ganzen anderen Sachen, ja, die noch notwendig sind, also warte mal kurz.
Ja. Und das macht ja Hoffnung, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben ja alle drei auch gearbeitet, grundsätzlich an der digitalen Transformation. Genau. Also wir sind ja lang genug dabei, dass wir wissen, wie schwerfällig das war in den Unternehmen. Und wie dann irgendwie im Jahr X dann noch irgendwer noch ein Unternehmen ankommt, das noch keine Transformation gemacht hat, wo man auch schon müde wurde und dachte, also wenn du es jetzt noch nicht gehört hast, dann lass es halt. Also die Schwerfälligkeit kennen wir ja, aber die, und das, was du jetzt aber gerade beschreibst, die Schwerfälligkeit lag ja sehr oft dran, dass alle irrsinnige Angst vor der Umsetzung hatten. Dass sie dann praktisch da, okay, wir müssen das so genau planen, wir müssen genau wissen, was passiert und was dem Bach runtergeht, was wo die Gefahren sind. Und dann können wir anfangen. Und das war ja immer das. Wir haben gesagt, ja, klar, ihr könnt noch 5 Jahre planen. So, wenn du jetzt aber, und das ist ja, das heißt, alle müssen eigentlich so schnell wie möglich in die Erfahrung kommen, dass, wie, was du ja eingangs schon gesagt hast, ne, dass dieser Umsetzungsteil, vor dem wir alle immer große Angst hatten, oder wir alle kennen auch die Themen jetzt von großen Konzernen, die auch in der digitalen Geschichte das ganze Heritage-Thema haben, wo klar ist, die haben zum Teil super veraltete Softwares da arbeiten, wo klar ist, die müssen umgewandelt werden. Und das sind jetzt Millionen, hunderte Millionen Projekte, die da stattfinden müssen. Und das waren genau auch solche Sachen, die so vor sich hergeschoben wurden, weil alle diese gigantische Angst davor hatten, was passt, da geht alles den Bach runter. Ne? Und die Erfahrung muss man jetzt ganz schnell machen, dass so klar ist, nee, der Teil ist gar nicht das, wofür er Angst haben möchte.
Genau, aber du bist halt jetzt an dem Punkt, wo das Technical Debt, das du aufgebaut hast, nicht mehr das Problem ist, sondern das Cognitive Debt ist das Problem, weil der Agent kann COBOL, ja?
Ja.
Also gerade erst diese Woche wieder die Diskussion geführt mit einem Startup, die genau die Sachen machen und die helfen können. Also die Technologie ist da, ja, sondern du musst jetzt wirklich ins Doing kommen. Und was auch spannend ist, zwei Punkte ist noch, ist, wir sehen halt die Leute, die dann auf Kundenseite, die sich darauf einlassen, die die größten Fortschritte normalerweise machen, sind eigentlich so Leute, würde ich sagen, so um die 50, ja, die halt wirklich Domain-Expertise haben, Erfahrung haben, die ganz genau wissen, wo liegt der Mehrwert drinnen, wo sind die Pain-Points und die halt vorher nie die Möglichkeit gehabt haben, wegen Budgetrestriktionen, IT-Restriktionen und so weiter und so fort. Und wenn sich die Leute einlassen, dann werden sie auf einmal extrem produktiv, ja. Und dann wirst du halt nicht mehr einfach nur ein Ticket irgendwo im Backlog von der IT, sondern dann bist du einfach enabled, dass du deine eigenen Systeme baust und deine Organisation oder Abteilung wieder weiter nach vorne bringst. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass sich die Leute dort einlassen auf das Ganze und dass du ja dann eben in der Execution, in der Ausführung viel schneller bist, neue Sachen machen kannst, das ist ja auch das Beispiel von Gerhard. Ja. Da geht es ja nicht darum, Gerhard hat ja vorher auch Bier gebraut, mein Vater, ja. Nur jetzt hat er halt den kompletten Market Research Prozess, Procurement machen können, die Vermarktung etc. Ja. Und das ist ja das eigentlich Neue, weil er hätte ja keine Website oder E-Commerce-Shop programmieren können. Und, genau, und dann kannst du ja mit mehreren Agenten gleichzeitig arbeiten, wie ich gesagt habe. Ja. Und dann hast du ja noch so ein paar andere Sachen, wie normalerweise sagst du jetzt, ein großes Problem sind immer Meetings. Ja. Nur wenn meine Agenten die Ausführung machen und wenn ich meine Agenten vor dem Meeting briefe, dann machen die ja die Ausführung. Das ist ja der Punkt, wo die Leute sonst immer sagen, mir fehlt die Zeit zum Arbeiten, weil ich bin nur in Meetings. Nur wenn Arbeit jetzt nur mehr bedeutet, ich muss Ziele definieren und ich muss Endergebnisse kontrollieren, ja, wenn ich mich dann anders organisiere, dann kann ich auch in Meetings sein und mit meinen Kollegen mich gemeinsam austauschen, weil die Execution machen dann eh die Agents. Und wenn ich dann noch besser drauf bin und mir überlege, irgendwie kurz vor 17 Uhr, was soll denn der Agent jetzt noch die nächsten 12 Stunden machen, dann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, Wahnsinn, wir werden nie wieder so unproduktiv arbeiten wie heute.
Mhm. Also ich glaube dann, wenn ich den Ratschlag richtig verstehe, also für alle die jetzt nicht schon in Unternehmen sind, wo das gang und gäbe ist, und das wird ja die Mehrheit sein und vielleicht auch nicht in Agenturen, wo es gang und gäbe ist, wobei da wird ja auch viel experimentiert, logischerweise. Aber dass man einfach sich, wie du gesagt hast, ein Problemfeld sucht und vielleicht nicht gleich mit der ganzen Firma irgendwie, mit allem, sondern mit einem Problemfeld sucht und das versucht zu lösen mit Agenten und das quasi wie so eine etwas größere Sandbox zu betrachten und das auszuprobieren. Und das ist natürlich eine, ich glaube, also ich, mir sind jetzt schon 2, 3 Geschichten in den Kopf gekommen, wo ich das jetzt für mich mal ausprobieren werde, irgendwie das zu machen. Aber das finde ich schon, also ich habe da echt, wie gesagt, ich hatte da immer diese Hürde im Sinne von, und natürlich, ne, aber die Risiken sind ja auch nicht ohne, jetzt mal, ne, also nicht gegen Hugging Face und OpenAI, sondern also es wird ja nicht mehr lange dauern und also ich weiß nicht, wie viele Fonds mittlerweile von Agenten gemanagt werden. Und wenn du dir anguckst, wie Stock Markets funktionieren und ne, und es gibt ja diese, ne, Agenten trifft auf Agenten. Also was passiert, wenn dann ein Agent mit dem Agent spricht und nochmal, also was gibt es da irgendwann mal?
Genau, aber auch das super Punkt, also 2 Punkte, das ist ja schon Realität. Ja. Also ja, wenn du in der Förderwirtschaft bist, dann gibt es ja viel mehr Anträge, die alle von ChatGPT geschrieben sind. Die kannst du gar nicht mehr als Fördergeber abarbeiten. Das heißt, du musst dann auch wieder in KI investieren, dann genau. Bist du in dem KI-KI-Race genau. Und umgekehrt auf der Regulatory-Seite genau gleich. Also wir haben einen Kunden, die medizinische Geräte, die brauchen Lizenzierungen in den einzelnen Ländern. Das sind meistens so Dokumente mit 400 bis 700 Seiten und die haben gesagt, im Normalfall bekommst du meistens so 20 bis 30 Fragen zurück. Jetzt kommen sie drauf, sie bekommen eigentlich immer über 100. Oh. Und jetzt sagen sie, die können wir ja wieder mit unserem Team ja gar nicht mehr beantworten und wir haben jetzt die Vermutung, dass die andere Seite jetzt KI einsetzt, weil auf einmal sind es halt 5-mal so viele Fragen, die wir bekommen. Und du musst aber die Antworten liefern, weil du brauchst ja die Zulassung.
Ja. Hm. Also, klar, das sind die Übergangszeiten jetzt, ne? Das merken wir natürlich.
Die Übergangszeit, aber glaubst du nicht? Also, da ist ja auch, das kann ja auch zu echten Stilblüten führen, oder Klammer auf, Halluzinationen, Klammer zu, ne? Also, das ist ja nicht ganz gefeilt. Also, ne? Das ist ja, also ich glaube, das hat ja die OpenAI-Geschichte gezeigt. Also, dieses Misunderstanding von dem Auftrag sozusagen, ne? Also da war ja irgendeine Rückkopplung nicht in Ordnung, was eigentlich begrenzt werden sollte. Und ich will da jetzt nicht sagen, das ist alles furchtbar, aber ich glaube, man muss das schon wirklich auch bedenken. Ne? Also deshalb, ich glaube, ja, diese Vorstellung, also ich mache ja Kommunikation und Pressearbeit, weißt du, wenn du dir überlegst, ich bin ja noch jemand, die gerne mit Menschen spricht. Hallo, wir sitzen ja hier auch zusammen und sitzen nicht mit unseren Agenten hier. Diese Vorstellung in der Zukunft, ne, wie werden Texte geschrieben, wie werden lange Texte, Stichwort Substack, alles was an Content, das ist ja, explodiert ja total. Und wie kommst du durch und mit wem redest du denn eigentlich? Also redest du da überhaupt noch mit jemandem oder ist das dann, lässt du lieber deinen Agenten los und pitch die Geschichte? Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber das ist ja schon auch, das finde ich ja eher so ein bisschen dystopisch, aber wird wahrscheinlich auch schon in Teilen Realität sein, aber da müssen wir echt mal gucken, wohin das geht. Ne? Ich verstehe das so komplett mit so dicken Manuals und so, keine Ahnung. Also,
aber es ist die Übergangszeit. Ne? Also in dem Moment, in dem das klar ist, dass Agenten auf Agenten treffen, ist es ja wieder klar. Ne? Dann wirst du auch nicht überlegen, ist das jetzt echt oder also in Anführungsstrichen oder nicht. Sondern das ist ein systemisches Ding und die Reservierung deiner Human Skills, sowas auch immer, findet in anderen Bahnen statt. Ja. Aber noch sind wir halt so im Übergang. Es ist genau das, ne, dass man es dann nicht weiß, ist das jetzt mit KI passiert oder nicht. Ja, da muss ich es ja auch mit KI kontern. Und irgendwann, wenn du aber diese Agenten hättest und weißt, okay, na, die sind das, die ist im ersten Schritt, das kann man ja auch alles in Stufen machen. Ne? Aber da sind wir jetzt in der Übergangszeit, das ist natürlich anstrengend, ja. Aber ich habe für mich mitgenommen, und das hat mich jetzt schon auch sehr erhoben, dass man alle, in klein wie in groß, man muss zu diesem Aha-Erlebnis kommen. Also man muss praktisch dieses, egal was es ist, dass man feststellt, dass diese Produktion, dieses Production, dass das passt, dass das wirklich erstaunlich ist und dass mir das ganz viel wegnimmt. Also einfach, um das aus dem Hirn auch rauszukriegen, vor allem jetzt für unsere Generation wahrscheinlich, die wir halt jetzt lange in einem bestimmten System auch gearbeitet haben. Und da würde ich auch sagen, und das wäre jetzt vielleicht nur so eine Schlussfrage für dich auch, Stefan, was du empfehlen würdest. Also sei es jetzt für uns beide, aber auch jetzt für HörerInnen da draußen. Wenn man auf die Suche gehen, über diese Berührung haben will und sagen will, okay, ich muss eigentlich das mal kapieren, was das Sensationelle daran ist, dann gehe ich ja davon aus, du meinst, dass man sich so einen Agenten bauen muss. Hättest du einen Tipp oder eine Sache, wo man sagt, okay, ich würde damit anfangen oder ich würde dahin gehen oder ich würde mir sowas mal ausprobieren?
Ja, ich glaube, der beste Start ist wahrscheinlich einfach eine Website für sich selbst. Ja, also das empfehle ich den meisten Leuten. Und dass du dir einfach am Wochenende selber noch ein Zeitbudget setzt. Ich glaube, auch das ist super spannend, dass du sagst, ich will jetzt 4 Stunden investieren oder 6 Stunden investieren. Ich mache einfach eine Subscription mit einem LLM-Anbieter und verwende dort den Coding Agent. Also ich glaube, das Billigste zurzeit ist ChatGPT, ja, mit Codex, dass du eben nachher die Coding Capabilities hast. Also es kostet, wenn ich richtig informiert bin, 20 Euro zurzeit. Ja. Auch das ganze Lobster-Lager-Projekt wurde ja auch mit einer 20 Euro oder 20 Franken Subscription gemacht. Ja. Also das ist ja das Investment.
Mit OpenClaw dann.
Ja, genau. Unterbei war Codex. Dass man das einordnen kann und dann kannst du eigentlich losstarten, ja. Und ob es jetzt nachher eine Website ist oder erst gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der hat gemeint, er will jetzt ohnehin schon länger mal seine ganzen Bücher katalogisieren und macht sich dann einfach eine Website, weil dann sagt er, das müsste ja eigentlich funktionieren, eigentlich mit einer App, mit einem Scanner, die Bücher, dann kann er vielleicht noch mit einer Voice-Message eine persönliche Nachricht dazu, irgendwie was er spannend gefunden hat, noch ein 5-Sterne-Rating etc. etc. Und dann bist du eh schon völlig drinnen. Ja. Und dann wirst du wahrscheinlich merken, dass ein paar Sachen am Anfang nicht funktionieren und bei ein paar Sachen bist du verwirrt. Ich empfehle immer, dieses Zeitbudget zu setzen, weil die meisten Leute dann sagen, oh, dann bin ich am Ende von meinem Zeitbudget, aber hey, jetzt habe ich schon das erreicht und das erreicht, jetzt will ich selber nochmal 2 Stunden dranhängen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch dann so ein bisschen dieser positive Effekt, der entsteht, weil du innerhalb von kürzester Zeit, wenn du dich drauf einlässt, wirklich Ergebnisse bekommst, die du dann ja auch entweder mit deiner Familie, Freunden oder Kollegen teilen kannst. Genau. Und darum bleiben die Leute dann halt dran, weil die Ausführung eben so schnell funktioniert und du kannst Sachen machen, die du vorher nie machen konntest. Und das ist das, wo die Leute dann eigentlich hängen bleiben. Und ob es dann die Website ist oder irgendwas jetzt mit Podcasts oder für, keine Ahnung, deine Running-App, wie du irgendwas verbessern kannst oder deine Läufe und so weiter. Da gibt es, glaube ich, dann halt einfach persönliche Interessen. Und du kannst auch gerne einfach mit deinem persönlichen Thema losstarten. Ist völlig egal. Das Wichtigste ist, dass du losstartest. Ja, und wenn du eine Buchhaltungs-App machen willst, dann mach eine Buchhaltungs-App.
Ja, ja, okay. Mhm. Super. Der super Tipp. Ich habe noch eine letzte Frage. Das hat mich jetzt schon die ganze Zeit beschäftigt. Wir haben es völlig außen vor gelassen. Wolfgang, Stefan, woher kennt ihr euch eigentlich?
Ja, wir kennen, also ich hatte schon von dir gelesen, Stefan, du warst mir echt unbekannt, aber vorgestellt hat uns Simone aus Hamburg von der Good School.
Ah, Simone Hasshoff, super. Also,
genau, was also heißt, wir kommen eigentlich alle drei so ein bisschen aus der Hamburger Ecke auch, ne? Da kennen die jedenfalls die Schanze da, was da alles abgegangen ist.
Ja.
Und so wie ich höre, macht Simone jetzt ja auch in dem Bereich ganz viel, dass sie auch Richtung KI Education, nehme ich ja an. Also sie macht ja nach wie vor ihre Good School, ne?
Simone hat eine KI-Versuchsküche, wie sie das nennt. Wo sie eben auch Leuten hilft. Genau, Tino, wie du es gesagt hast, wie kann ich eigentlich losstarten? Ja. Und so gemeinsam die ersten Use Cases, wie kann das funktionieren und das in einem 1:1 Format.
Ja. Aber wie schön, was für eine schöne Runde. Und jetzt landen wir eigentlich von Wien, wo Stefan sitzt, Berlin, Wolfgang wieder zu Hamburg, wo aber so der kleine Nukleus ist. Wie schön. Dann schicken wir doch mal Grüße an Simone.
Hasshoff. Unbedingt,
genau.
Und von meiner Seite, Stefan, wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das sehr interessant, inspirierend. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu, aber das ist ja bei jedem Thema, wenn wir über KI sprechen und Quantum, das wird es ja auch nochmal gibt wahrscheinlich irgendwann Quantum-Agenten und weißt du nicht. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich, bevor du es gesagt hast, das Thema, ich habe mir Webseite aufgeschrieben und werde das da mal ausprobieren. Finde ich toll. Danke nochmal von meiner Seite und auch danke dir wie immer, Wolfgang.
Danke dir auch, liebe Tina.
Danke, Tina. Danke, Wolfgang. Hat super viel Spaß gemacht mit euch.
Super. Wie schön.
Super. Dann auf bald.
Und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal.
Genau. Bis zum nächsten
Auf bald.
Genau.
Tschüss. Alles Gute.
Servus. Ja.
Servus. Genau.
Diese Folge des Netzpiloten-Podcasts Tech und Trara wurde moderiert von Tina Kulo und produziert von Lennart Brauer. Redaktionelle Vorarbeit durch das Netzpiloten-Magazin. Den Schnitt machte Marvin Struck. Tech und Trara ist ein Produkt der Netzpiloten AG und ist Mitglied im Brand 1 Netzwerk.